SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Ein Friedensnobelpreisträger löst wohl gerade einen Bürgerkrieg aus. Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed lässt die Armee gegen die Region Tigray vorgehen. Neue Kampfjets für die Schweiz und Corona. Das Virus spielte beim hauchdünnen Ausgang der Abstimmung eine nicht zu unterschätzende Rolle, zeigt die Auswertung. Wo steht Russland mit seinem Corona-Impfstoff?
Wenn die russischen offiziellen Stellen im Sommer den Eindruck erweckt haben, wir haben einen Impfstoff, dann stimmt das so nicht.
Russland-Korrespondent David Nauer datiert uns auf und im Tagesgespräch fragen wir den Immunbiologen Christian Münz, wo stehen wir ganz grundsätzlich in Sachen Impfstoff? Im Studio heute Mittag sind Daniel Hofer und Ursula Furgler. Sie liefert uns den Nachrichtenüberblick mit den aktuellen Corona-Zahlen des Bundes.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet 6.924 neue Corona-Infektionen für die Schweiz und Liechtenstein. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen laut Berechnungen von SRF Data 17% tiefer als in der Vorwoche. Weiter wurden dem Bundesamt für Gesundheit in den letzten 24 Stunden weitere 94 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet und 280 neue Spitaleintritte. Das Bündnis Gesundheit fordert ein bedingungsloses Bekenntnis zum Schutz des Gesundheitspersonals, dies nach der Protestwoche im Oktober. Die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals verschlechterten sich ständig und die Wertschätzung durch Politik und Behörden fehle, schreibt das Bündnis, ein Zusammenschluss von Gewerkschaften und Berufsverbänden im Gesundheitswesen. In einem dringenden Appell an den Bundesrat und die Gesundheitsdirektoren verlangen die Betroffenen, auf jede erneute Aufweichung des Arbeitsgesetzes zu verzichten. Die Medizinaltechnikfirma Hamilton, die unter anderem Beatmungsgeräte herstellt, kann im bündnerischen Domat-Ems expandieren. Die Kantonsregierung hat den Entwurf eines Kaufvertrages genehmigt für eine Fläche von rund 14.000 Quadratmetern. Hamilton will auf dem Gelände neue Lager- und Produktionsgebäude erstellen. Insgesamt sollen bis zu 700 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Medizinaltechnikunternehmen reagiert damit auf die aktuell hohe Nachfrage nach Beatmungsgeräten wegen der Corona-Pandemie. In der Schweiz soll Strom durch Sonnenenergie stärker gefördert werden. Nächstes Jahr stehen dafür 470 Millionen Franken zur Verfügung, wie das Bundesamt für Energie mitteilt. So könnten voraussichtlich alle auf einer Warteliste stehenden Kleinphotovoltaikanlagen mit einer einmaligen Investitionshilfe unterstützt werden, zum ersten Mal seit 2008, so das Bundesamt. Das Schweizer Baustoffunternehmen Vigier hat beschlossen, eine umfassende Untersuchung einzuleiten zu der Entsorgung des Gleisaushubs in Mittholz im Kanton Bern zwischen 2012 und 2020. Unterdessen bestätigte die Bahngesellschaft BLS eine Meldung der Berner Zeitung, sei 2012 insgesamt rund 16.000 Tonnen Altschotter in das Hartschotterwerk der Firma Vigier nach Mittholz geliefert zu haben. Mitte September hatten die Besitzer des Ausflugsziels Blausee bekannt gegeben, in letzter Zeit sei es wiederholt zu großen Fischsterben in der Zuchtanlage gekommen. Es besteht der Verdacht, dass Giftstoffe aus dem Aushub des alten Lötschberg-Scheitel-Tunnels für diese Ereignisse verantwortlich seien. Landminen in allen möglichen aktuellen oder ehemaligen Kriegsgebieten bleiben ein Problem. Letztes Jahr wurden mehr als 5.500 Personen getötet, weil sie auf eine Landmine traten oder diese versehentlich ausgelöst hatten. Das schreibt die Hilfsorganisation Handicap International in ihrem aktuellsten Jahresbericht. Gegen 1.600 der Toten waren Kinder. Die polnische Polizei berichtet über schlachtenähnliche Szenen am Rande der gestrigen Nationalistenkundgebung in der Hauptstadt Warschau. Bei den Auseinandersetzungen seien 35 Polizisten verletzt worden, drei von ihnen befänden sich weiterhin im Spital, sagte ein Polizeisprecher. Gestern Mittwoch sind tausende polnische Nationalisten, Rechtsradikale und Hooligans am sogenannten Unabhängigkeitsmarsch durch die Warschauer Innenstadt gezogen, trotz Kundgebungsverbot wegen der Corona-Situation. Das Wetter. Heute und morgen ist es oft sonnig. Zeitweise ziehen Wolkenfelder vorüber, die auf der Alpen-Nordseite auch dichter sind. Der Nebel am Jura-Südfuß löst sich jeweils zum größten Teil auf. Im Mittel- und Südtessin liegt zeitweise Hochnebel bei 9 bis 14 Grad.
Abseits der großen Schlagzeilen in den USA und von Corona durchlebt Äthiopien gerade sehr unsichere Zeiten. In einem blutigen Konflikt sollen bereits hunderte Menschen getötet worden sein und Tausende auf der Flucht. Auf der einen Seite des Konflikts steht die Regierung mit Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, auf der anderen die Region Tigray im Norden des Landes. Die äthiopische Armee führt zurzeit eine Offensive in Tigray durch. Sie attackiert Stellungen der Volksbefreiungsfront TPLF, die in der Region Tigray das Sagen hat. Frage an Afrika-Korrespondent Samuel Buri. Warum hat Regierungschef Abiy Ahmed diese Militäraktion ausgelöst?
Ja, Ministerpräsident Abiy sagt, eine Kaserne der äthiopischen Armee sei angegriffen worden in der Region und man übe nun Vergeltung gegen die regionalen Tigray-Truppen. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Aktion schon länger geplant wurde, also Truppenbewegungen der nationalen Armee beispielsweise. Und was Äthiopiens Zentralregierung sicher nicht passt, ist der Regionalstaat Tigray, der führte im September ruhige und sichere Regionalwahlen durch. Äthiopien hingegen hatte alle Wahlen auf nächstes Jahr verschoben wegen Corona. Und die Tigrays, die wollten eben zeigen, dass man durchaus wählen kann. Und dieser Nadelstich, das muss Abiy sehr geärgert haben.
Und was will Abiy denn in Tigray erreichen?
Also eines ist klar, das sagt er auch, er will die regionale Armee besiegen und die Regionalregierung auswechseln. Aber die Frage ist, was hat er dann erreicht? Ich glaube, wenig bis nichts, denn damit macht er eigentlich die Menschen in der Tigray-Region nur wütender. Dazu kommt die lokale Armee in dieser gebirgigen und abgelegenen Region, die ist zwar stark, aber sie stellt eigentlich auch keine akute Bedrohung für den Zentralstaat dar. Ich glaube, dieser Angriff auf die Tigray wird schlussendlich auf den Ministerpräsidenten zurückfallen und seine Popularität im Land, in vielen Regionen zumindest, die wird weiter schwinden. Und man muss sich dann schon fragen, wie kann Abiy Ahmed so Allianzen schmieden für die Wahlen im nächsten Jahr?
Regierungschef Abiy Ahmed hat vor einem Jahr den Friedensnobelpreis erhalten für die Aussöhnung mit Eritrea. Jetzt löst er eine Militäroffensive im eigenen Land aus. Muss man das Bild von Abiy korrigieren?
Nun ja, dieses Bild von Abiy, das stimmte vielleicht im ersten halben Jahr 2018, als er an die Macht kam. Damals hatte er schnell viel erreicht. Er hat den Ausnahmezustand im Land beendet. Er hat politische Gefangene freigelassen. Er hat Frieden geschlossen mit Nachbarländern. Doch das Bild, das änderte sich dann auch schon vor 2 Jahren ungefähr. Abiy schaffte es nicht, die Fliehkräfte im Vielvölkerstaat Äthiopien in den Griff zu kriegen. Er hatte nie ein Konzept wirklich zur Integration der Regionen. Er vertraute vielleicht etwas zu sehr auf seine Popularität, auf seine anfängliche. Der Ministerpräsident, der wurde immer mehr unzimperlich im Umgang mit politischen Gegnern und hat unterdessen auch viele Freiheiten wieder eingeschränkt. Zum Beispiel kommen ausländische Medien gar nicht ins Land im Moment. In Äthiopien werden Journalisten festgenommen. In der Tigray-Region ist die gesamte Kommunikation im Moment lahmgelegt. Also ich kann da Bekannte weder mit WhatsApp noch mit Telefon erreichen. Darum weiß man auch so wenig darüber, was eigentlich passiert. Also Abiy Ahmed war nie der Heilsbringer, als der er in den ersten Monaten vielleicht gesehen wurde.
Fassen wir das alles zusammen. Hat der Konflikt zwischen der Regierung und den Tigray das Potenzial, weiter zu eskalieren?
Ja, schon, zumindest auf nationaler Ebene. Auf der Seite der nationalen Armee im Moment, da kämpfen in Tigray zum Beispiel auch Milizen der Amhara. Das ist eine andere Ethnie Äthiopiens. Und die Amhara und die Tigray, das habe ich vor 2 Jahren bei einem Besuch in der Region selbst festgestellt, die sind sich spinnefeind. Und man wagt sich da eigentlich gar nicht auszumalen, was passieren könnte, wenn nun die zivile Bevölkerung wirklich ins Kreuzfeuer geraten würde. Es sind ja schon tausende Menschen auf der Flucht. Also dieser Konflikt, der hat das Potenzial für ethnische Auseinandersetzungen, vielleicht sogar für einen Bürgerkrieg, aber garantiert wird Äthiopien dadurch in den nächsten Jahren nicht zur Ruhe kommen.
Informationen von Afrika-Korrespondent Samuel Buri und so geht es weiter bei uns. Showdown in St. Gallen. Die Sozialdemokratin Maria Papa könnte die erste Stadtpräsidentin der Gallo-Stadt werden. Gegen Papa tritt FDP-Mann Matthias Gabatul an.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei.
Der Mauerfall in Berlin, wie ein Lied während der Wende in der DDR und in der BRD unterschiedlich interpretiert wurde. Und wie arbeiten Spione? Unser diplomatischer Korrespondent lässt sich im Homeoffice schulen. Rendezvous 12.41 Uhr. Es war eine Abstimmung auf Messerschneide am 27. September. Verteidigungsministerin Viola Amherd musste den ganzen Nachmittag um ihre neuen Kampfjets zittern. Am Ende gaben nur gerade 8.700 Stimmen den Ausschlag zugunsten der Kampfflugzeuge. Jetzt zeigt eine Studie, dass das Abstimmungsresultat auch wegen der Corona-Pandemie derart eng wurde. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Noch selten war eine eidgenössische Abstimmung so knapp. Nun zeigt die Voto-Studie der Universität Lausanne und des Zentrums für Demokratie Aarau, was den Ausschlag für das hauchdünne Ja gab. Die Stimmberechtigten bewerteten die Kampfjet-Abstimmung als Grundsatzabstimmung über die Armee. Und eine knappe Mehrheit von 1,6 Millionen Stimmenden sprach sich dabei für die Notwendigkeit der Armee und moderner Kampfflugzeuge aus. Doch die Befragung von 1500 Stimmberechtigten zeigt auch, dass die Abstimmung über die Kampfflugzeuge die Bevölkerung tief spaltete. Das rechte Lager unterstützte die Beschaffung klar und deutlich, das linke Lager hingegen lehnte sie geschlossen ab. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Gruppen führte das Mittellager herbei, das gemäß den Studienautorinnen und Autoren stärker zum Ja tendierte. Weiter waren es vor allem die Männer, die älteren Stimmberechtigten und die bildungsferneren Schichten, die die Kampfjets mehrheitlich unterstützten, während die Frauen, die Jungen und die besser gebildeten eher Nein sagten. Das Nein-Lager, das ebenfalls fast 1,6 Millionen Stimmen auf sich vereinen konnte, punktete vor allem mit 2 Argumenten. Die Kosten von 6 Milliarden Franken waren das Hauptargument der Gegner. Und das zweite Argument, das auf der Nein-Seite zog, waren Zweifel an der Notwendigkeit von hochgerüsteten Kampfflugzeugen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass wohl auch die Pandemiesituation bei der Abstimmung eine Rolle spielte. Die Studienautoren vermuten, dass die finanzielle Notlage wegen Corona zahlreiche Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ins Nein-Lager getrieben habe. Belegen lässt sich das bei der Befragung im Kanton Tessin. Dort sagten 13% der Nein-Stimmenden, Corona sei der Hauptgrund gewesen für ihr Nein. Hier zeigt sich also ein Corona-Effekt, der dazu führte, dass die Vorlage im Tessin knapp abgelehnt wurde. Doch am Ende waren die Befürworter der neuen Kampfjets mit 8.700 Stimmen im Vorteil und Verteidigungsministerin Viola Amherd durfte mit dem Abstimmungssonntag doch noch zufrieden sein.
Raphael von Matt. Für die Fotostudie im Auftrag des Bundes wurden zwischen dem 29. September und dem 13. Oktober 1513 Stimmberechtigte per Telefoninterview befragt. Und nun nach St. Gallen. In der Ostschweizer Metropole könnte Ende November erstmals eine Frau das Stadtpräsidium übernehmen. Bei den Wahlen stehen sich Maria Papa von der SP und Matthias Gabatulla von der FDP gegenüber. Es sei ein äußerst engagierter Wahlkampf, sagt Ostschweiz-Korrespondent Michael Breu.
St. Gallen ist ein Widerspruch. Einerseits möchte die 8. größte Stadt der Schweiz das Zentrum sein der Metropolitanregion Bodensee. Andererseits ist man hier stolz auf die Verbundenheit der Olmer Stadt mit ihrem Umland. Dieser Widerspruch zeigt sich besonders deutlich bei der Stadtentwicklung und der Wohnraumpolitik. Die Progressiven streben eine Stadt mit 100.000 Einwohnern an, die Bewahrenden sind mit den aktuellen 80.000 zufrieden. Wohnraumpolitik ist Chefsache. Und weil in St. Gallen das Stadtpräsidium neu besetzt werden muss, ist das Thema aktuell wie schon lange nicht mehr. FDP-Mann Matthias Gabertuler möchte möglichst schnell wachsen und die 100.000er-Grenze erreichen. Wohnraumpolitik ist für ihn in erster Linie Finanzpolitik.
Wir brauchen finanz- und einkommensstarke Familien, Jüngere zwischen 30 und 40 mit den Kindern, oder, die es sich so leisten können, um grössere Wohnungen zu kaufen. Und in diesen neuen urbanen Wohnformen, da braucht es auch Tech-Inkubatoren, da braucht es Firmen, da braucht es Geschäfte drin, so dass wirklich ein Steueraufkommen da ist und man kann sagen, das ist anreichend eben für den Stadthaushalt.
Gabertuler, 53 Jahre alt, studierter Germanist, Rektor einer Kantonsschule. Der Quereinsteiger hatte noch nie ein politisches Mandat inne. Mit seiner Kandidatur will er den ungeschriebenen Anspruch der FDP auf das Stadtpräsidium verteidigen. Ihm gegenüber steht SP-Frau Maria Papa. Einig mit Gabertuler ist sie bei der Analyse. Familien kehrten St. Gallen den Rücken, weil es zu wenig Wohnraum gäbe. Und Unternehmen verließen die Stadt, weil der Steuerfuß in den umliegenden Gemeinden tiefer sei. SP-Frau Maria Papa, 49 Jahre alt, Sozialpädagogin. Politisch eine Senkrechtstarterin. Nach nur 4 Jahren im Stadtparlament wurde sie im Jahr 2016 in die Stadtregierung gewählt. Seit diesem Jahr politisiert sie zudem im Kantonsparlament. Papa ist für einen vorsichtigen Wachstumskurs. Familienwohnungen mit Gabertulers freie Marktpolitik zu fördern, hält sie für falsch.
Der Freimarkt, so wie es jetzt ist, geht in die Richtung, wie schaffen wir so schnell wie möglich Wohnungen, wo man gut verdienen kann. Und das sind vor allem jetzt, da momentan die ganze gebaut werden, 1,5 Zimmerwohnungen und 2 Zimmerwohnungen.
Und diese Studentenwohnungen holten eben die Familien nicht zurück. Die Stadtentwicklung ist ein gutes Beispiel für den politischen Graben, der sich durch St. Gallen zieht. Seit die Bürgerlichen vor 8 Jahren die Mehrheit im Stadtparlament verloren, ist Wachstum nicht mehr die oberste Maxime. Umweltthemen werden stärker gewichtet. Parkplätze sollen beispielsweise aus der Innenstadt verschwinden, der öffentliche Verkehr soll gefördert, Liegenschaften ökologisch aufgerüstet werden. Im ersten Wahlgang Mitte Oktober machten beide Kandidierenden ein gutes Resultat. Maria Papa liegt allerdings leicht im Vorteil. Sie kann sich auf die Präsidiumswahlen konzentrieren, während Matthias Gabertuler gleichzeitig eine Wahl in die Stadtregierung gewinnen muss.
Michael Breu. Immer wieder im November erinnert Deutschland an den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. Mittlerweile ist es das 30. Mal und immer wieder fragt man sich, warum die Spaltung zwischen Ost und West noch immer ein Thema ist. Das kann man gut mit einem Lied erklären. Kurz vor dem Fall der Mauer war das Lied «Der Traum ist aus» von Rio Reiser Kult in Ost- und West-Berlin. Dasselbe Lied «Dies und jenseits der Mauer». Aber eigentlich sang man in Ost und West 2 komplett verschiedene Songs. Aus Berlin, Peter Vögel.
Es war einmal ein Dreieck, ein ganz spezielles. Es lag in Berlin am Potsdamer Platz auf der Westseite der Mauer, gehörte aber zum Osten, zur DDR. Eine ungepflegte Brache, staubig oder schlammig, je nach Wetter, voller Gestrüpp wie eine ungepflegte Frisur, aber benannt nach einem der berühmtesten preußischen Landschaftsarchitekten, Joseph Peter Lenné. 1988 kaufte West-Berlin das Lenné-Dreieck, um eine Schnellstraße zu realisieren. Die DDR baute die Gitter um die eingezäunte Exklave ab, aber bevor der Vertrag in Kraft trat, wurde das Gelände besetzt. Doch für die Westberliner Polizei war das Lenné-Dreieck tabu, bis der Gebietswechsel Wochen später offiziell in Kraft trat. Bis dahin war es Hoheitsgebiet der DDR. Das Lenné-Dreieck wurde so zum Freiraum, zur Utopie zwischen Ost und West, geschützt durch die Ironie der Geschichte dieser geteilten Stadt. Und die Hymne dieser Utopie war Rio Reisers Lied «Der Traum ist aus».
Die Autobahn ist eigentlich nur stellvertretend für alle möglichen Schweineprojekte Unterdrückung allgemein. Also.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien.
Naja, also es geht darum, dass es hier ein rechtsfreier Raum ist, dass wir zum ersten Mal irgendwie die Möglichkeit haben, im rechtsfreien Raum irgendwie zu leben und unsere Vorstellung von Leben irgendwie zu verwirklichen.
Das war das Paradies.
Nach 6 Wochen räumte die Westberliner Polizei das Gelände.
Der Traum ist aus.
Ziehen Sie sich aus dem Bereich der Straße.
Drei Monate später trat Rio Reiser in der Ostberliner Werner Seelenbinderhalle auf. Das Lied «Der Traum ist aus» hätte er nicht spielen dürfen. Denn der Text war zu symptomatisch für die Endzeitstimmung in der DDR. Vor allem die Textzeile «Dieses Land ist es nicht». Er spielte es trotzdem. Es gibt Aufnahmen davon, wie diese hier. Frank Ebert, damals 18 Jahre jung, erinnert sich.
Wenn man sich das anhört, also dieses Lied, damals in der Werner Seelenbinderhalle, da hat man ganz klar, wie ich finde, ganz klares Zeichen dafür, mit diesem Land geht es wirklich zu Ende. Weil die Leute, das waren ja nicht normale Konzertbesucher, das waren ja natürlich auch größtenteils ausgesuchtes Publikum. Und dieses ausgesuchte Publikum, selbst das schreit diesen Text runter. Ne? Und ganz speziell immer dann, dieses Land ist es nicht. Und da merkt man richtig, wenn man das hört, wenn man sich das mal anhört, dieses Lied, wie er das anmoderiert, wie es losgeht, da merkst du richtig, also irgendwas stimmt mit dem Land nicht. Da ist, selbst wenn die Staatsjugend, die FDJ, da textsicher mitsingt, dann stimmt was ganz gewaltig nicht mit dem Land.
Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht.
In Ost- und West-Berlin sangen sie kurz vor dem Fall der Mauer dasselbe Lied. Aber eigentlich sangen sie 2 verschiedene Songs. Im Westen beschworen sie den Traum vom romantischen Leben auf der Insel. Im Osten wollten sie um jeden Preis dieses kleine Land DDR, dieses Alcatraz verlassen. Im Westen wehrten sie sich nach dem Fall der Mauer sogar gegen die Öffnung der U-Bahn-Brücke, die Kreuzberg im Westen wieder mit Friedrichshain im Osten verbinden sollte. Der Journalist und Autor Uwe Rada, damals auch unter den Besetzern des Luné-Dreiecks, erinnert sich.
Da war, glaube ich, noch dieses Bild im Hinterkopf, dass eine offene Grenze das Idyll, das Biotop, in dem man lebt, zerstören kann.
Kein Wunder, dass es so lange dauerte, bis Ost und West das Gleiche hören, wenn dasselbe gespielt wird.
Rendezvous 12.52 Uhr. Von Mata Hari bis James Bond, das Image der Spione ist schillernd. Geheimdienste sind umstritten, gerade weil sie, was in der Natur der Sache liegt, im Verborgenen arbeiten. Gleichzeitig werden sie wieder wichtiger, jetzt da erneut islamistische Terroranschläge in Serie verübt werden und die Gräben zwischen den Großmächten wieder abgrundtief sind. Wie aber arbeiten Spione? Auch sie kochen nur mit Wasser, zeigt ein Webseminar des Londoner Strategieinstituts IISS mit führenden Geheimdienstlern. Fredrik Steiger hat daran teilgenommen.
Wer beim Stichwort Geheimdienst gleich an James Bond denkt, dürfte vermuten, dass Spione vor allem forsch handelten und nicht unbedingt viel nachdächten. Das sagt Nigel Ingster, selber Ex-Spion, langjährige Nummer 2 beim britischen Auslandgeheimdienst MI6 und heute bei der Strategiedenkfabrik IISS.
For those of you whose familiarity with the world of spying is watching the films of James Bond.
Die Wirklichkeit sei ziemlich anders. Doch welche Überlegungen stellen Spione im 21. Jahrhundert an? Lektion 1, so Sir David Omand, auch er Ex-Geheimdienstler und früher Chef des riesigen britischen Abhörzentrums in Cheltenham.
Lesson number one in intelligence is that our knowledge of the world is always fragmentary.
Unser Wissen ist bruchstückhaft, sagt er. Vieles, was wir zu wissen glauben, stimmt gar nicht. Gerade das Internet, eigentlich gedacht, unser Wissen zu vertiefen und zu verbreiten, diene inzwischen dazu, viel Unwissen, Falschinformationen und Propaganda zu verbreiten. Die Herausforderung, so Oment, bestehe also darin, trotz oft dünner Faktenlage zu soliden Einschätzungen zu gelangen. Das ist nicht einfach und das ist bereits Lektion 2. Wie jemand Fakten interpretiert, hängt stark davon ab, wie jemand politisch, moralisch und ethisch tickt.
Analysts cannot fully escape their unconscious emotional frame.
Anders ausgedrückt, was wir sehen, hänge davon ab, was wir sehen wollen.
What we see can be easily swayed by our.
Ein gutes Beispiel dafür, so Nigel Ingster und gleich auch Lektion 3 für Spione, liefert die Art und Weise, wie wir Menschen wahrnehmen. Die Versuchung sei groß, einem Gesprächspartner anderer Hautfarbe aus einem anderen Kulturkreis eher Glauben zu schenken, wenn er Anzug und Krawatte trage und eloquent Englisch spreche.
Talking with a foreign counterpart and that foreign counterpart would be dressed in a nicely cut suit, speaking.
Tritt also jemand auf, wie wir selber, vermuten wir, er oder sie denke auch ähnlich wie wir, habe ähnliche Wertvorstellungen. Lektion 4. Fakten allein sind dumm, sagt Oment.
Facts by themselves are dumb.
Und selbst wer für ein Geschehnis eine plausible Erklärung habe, dürfe sich damit nicht zufrieden geben. Denn Lektion 5 verlangt, konsequent alternative Erklärungen auszuloten. Lektion 6. Vergangene Erfahrungen helfen wenig, um künftige Entwicklungen abzusehen.
Avoiding the inductive fallacy.
Deshalb seien viele stark im Kalten Krieg geprägte Geheimdienstleute verloren in der heutigen Wirklichkeit. Lektion 7. Nicht alles glauben, was man sieht, und ebenso wichtig, was man glaubt, beeinflusst, was wir überhaupt sehen. Daran schließt gleich Lektion 8 an. Wir alle sind anfällig für Verschwörungstheorien, von denen manche zunächst überaus einleuchtend klingen. Lektion 9, laut Nigel Ingster eine schwierige. Spione müssen sich in andere Menschen hineinversetzen, die Welt durch deren Brille sehen.
The challenge of seeing the world from the other guy's point of view.
Auch da ein Exempel. Warum verwendete Moskau nun schon mehrfach gegen Widersacher ausgerechnet das Nervengift Novichok, dessen Einsatz klar auf den russischen Sicherheitsapparat als Täter hindeutet? War das einfach dumm oder vielmehr gewollt, fragt Oment.
Why does Russia use the illegal nerve agent Novichok?
Lektion 10 schließlich ist eine Binsenweisheit. Geheimdienste dürfen sich nicht überraschen lassen. Sie müssen alle erdenklichen Szenarien im Auge behalten, nicht bloß die naheliegenden. Wer diese Lektionen beherzigt, könnte eigentlich anfangen beim MI6 oder beim BND, bei der CIA oder der DGSE. Klingt ja alles recht einfach. Aber doch ganz anders, als es die simple Fantasiewelt von James Bond und Co. verspricht, wo es niemals Zweifel gibt über wahr oder falsch, gut oder böse.
Anfang Woche hat die Welt durchgeatmet. Die Pharmafirmen Pfizer und BioNTech teilten mit, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu haben, der zu 90% wirksam sei. Allerdings muss das noch von unabhängiger Seite geprüft werden. Russlands Präsident Putin hatte Ähnliches schon im Sommer verkündet. Russische Forscher hätten einen Impfstoff entwickelt, der so gut wirke, dass er massenhaft eingesetzt werden könne. International wurde massiv Kritik laut an diesem Vorgehen, weil die Russen die Testphasen zum Impfstoff noch gar nicht abgeschlossen hatten und auch keine Daten vorlegten. Frage an David Nauer in Moskau kurz vor der Sendung. Da wurde in Russland Großes angekündigt im August. Wo steht Russland denn inzwischen mit dieser Corona-Impfung?
Im Kern ist man nicht viel weiter eigentlich als im August. Also das heißt, der Impfstoff ist für Normalbürgerinnen und Bürger immer noch nicht verfügbar. Also man muss schon sagen, wenn die russischen offiziellen Stellen im Sommer den Eindruck erweckt haben, wir haben einen Impfstoff, dann stimmt das so nicht.
Ist denn mittlerweile die letzte Testphase abgeschlossen, die Auskunft über Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes gibt?
Nein, die ist noch nicht abgeschlossen. Die ist im Gang. Etwa die Hälfte der Probandinnen und Probanden hat den Impfstoff bisher bekommen, etwa 20.000 Leute. Weitere 20.000 sollen folgen. Allerdings haben die Verantwortlichen schon erste provisorische Resultate veröffentlicht und gesagt, der Wirkstoff zeige eine Wirksamkeit von über 90% und rufe auch kaum Nebenwirkungen hervor, also wahre Jubelmeldungen. Ob das allerdings so stimmt, kann ich nicht beurteilen und die Angaben sind bisher auch nicht überprüfbar.
Das heißt, im August große Worte, heute liegt kein effektiv wirksamer Impfstoff vor. Viel Lärm um nichts also.
Ja und nein, würde ich sagen. Also im Sommer hat der Kreml eindeutig viel zu viel versprochen. Das war wahrscheinlich auch so eine PR-Aktion, wo sich Russland präsentieren wollte als Forschungsgroßmacht. Faktisch nun stellt sich heraus, ist alles viel schwieriger. Die Tests sind langwierig. Dann muss auch noch eine Massenproduktion dieses Impfstoffs überhaupt erstmal auf die Beine gestellt werden. Aber das alles heißt nicht, dass dieser Impfstoff schlecht ist. Also es wird einfach wohl noch eine ziemliche Weile dauern, bis er wirklich so breit eingesetzt werden kann, dass eben massenhaft Leute geimpft werden können und dass dann Corona als Problem aus Russland verschwindet.
Reden wir über die Menschen in Russland. Ist denn da ein Druck aus der Bevölkerung spürbar? Verlangen die Leute dringend nach einer Impfung?
Nein, im Gegenteil. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt eine Umfrage, die staatliche Medien veröffentlicht haben, und demnach sagen 70% der Menschen in Russland, dass sie sich gar nicht impfen lassen wollen gegen Covid. Warum das so ist, darüber kann man nur mutmaßen. Es gibt sicher Misstrauen gegenüber diesem konkreten russischen Impfstoff. Die Leute sagen, der ist ja noch gar nicht getestet. Dann gibt es natürlich auch in Russland Leute, die ganz generell skeptisch sind gegenüber Impfungen. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute in Russland, die sagen, Covid ist gar nicht so schlimm, da brauche ich gar keine Impfung.
Es gibt keine Impfung, die meisten Leute würden keine Impfung wollen. Wie verhalten sich die Leute denn im Umgang mit Corona?
Die Russen machen mir insgesamt einen ziemlich unbekümmerten Eindruck, muss man sagen. Also da, wo der Staat durchgreift, da werden schon Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, zum Beispiel in Moskau, in der Metro oder auch in Restaurants. Da gibt es Kontrollen, dass die Leute Masken tragen, und da machen sie das dann auch. Aber ich war in der Provinz im Süden unterwegs, und dort nehmen viele Leute Covid nicht ernst. Also da gibt es volle S-Bahnen, volle Bergbahnen, volle Restaurants und Hotellobbys, wo die Leute keine Masken tragen. Und ich habe viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Die Russinnen und Russen haben in ihrer Geschichte immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es wenig oder eben keine Sicherheit gibt. Es gab ja Kriege, Revolutionen, ganz viele Krisen, und es gibt auch einen autoritären Staat, der willkürlich agiert und einem alles wegnehmen kann. Das heißt, die Russinnen und Russen, glaube ich, sind über die Jahrhunderte sich gewohnt worden, dass das Leben eben riskant ist. Und sie haben schlicht keine Angst vor dem Virus, weil sie eben wissen, ja, es gibt immer Risiken, es kommt jetzt halt ein neues dazu. Na und, das kennen wir schon.
Sagt Russland-Korrespondent David Nauer, 1:1. Und gleich im 1. und 4. ein neuer Impfstoff überzeugt den ersten Test. Es war eine frohe Botschaft, die zwei Pharmaunternehmen Anfang Woche verkündeten. Können wir bald zur Normalität zurückkehren? Experten wie der Zürcher Immunologie-Professor Christian Münz warnen vor verfrühter Euphorie. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Furgler.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat die Schweizer Position zum Rahmenabkommen mit der EU an Brüssel weitergereicht. Das teilt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. Sie habe dies zur Kenntnis genommen und erwarte nun weitere Einzelheiten, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Bundesrat wollte gestern keine Details zu seiner Position bekannt geben. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet heute 6.924 neue Infektionen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen liegt damit 17% tiefer als in der Vorwoche. Das BAG registrierte in den letzten 24 Stunden 94 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und 280 neue Spitaleintritte. Landminen bleiben in allen aktuellen oder ehemaligen Kriegsgebieten laut der Hilfsorganisation Handicap International ein Problem. Letztes Jahr wurden mehr als 5.500 Personen dadurch getötet. Gegen 1.600 der Toten waren Kinder.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.